ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. In Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming gibt es ziemliche Aufregung. Der bisher parteilose Bürgermeister Arne Raue möchte der AfD beitreten, die in Brandenburg laut Verfassungsschutz rechtsextremistischer Verdachtsfall ist. Für Raue dennoch ein logischer Schritt.
Ich glaube, die Gründe, die uns von Bundes- und Landespolitik geliefert werden, die bestätigen mich jeden Tag mehr darin, in diese AfD zu gehen. Wenn ich diese Republik mit anderen Akteuren gemeinsam noch am Laufen halten möchte, dann nur mit dieser AfD.
Raue wäre nach einer einmonatigen Widerspruchsfrist der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Brandenburg und der zweite deutschlandweit. Wie das gekommen ist und wie die Stimmung in der Stadt ist, hat sich RBB-Reporterin Magdalena Bienert heute in Jüterbog angehört.
Mittags auf dem Marktplatz sind einige entsetzt. Zweimal haben sie bewusst keinen AfD-Bürgermeister gewählt, nun haben sie doch einen. Für manche ist das schlimm, für andere weniger.
Ich finde es absolut okay. Also schade wäre es, wenn er jetzt nicht mehr Bürgermeister machen würde, weil ich fand ihn eigentlich als Bürgermeister richtig gut. Wenn er zur AfD geht, ja, ist okay.
Also ich finde das total bescheuert. Den würde ich nie wieder wählen. Nicht.
Wollen wir nicht. Also ich wollte es nicht. Ich finde es eher traurig.
Naja, bisher waren wir ja zufrieden. Und er hat ja viel geschaffen.
Doch das sehen die, die unmittelbar mit Arne Raue arbeiten müssen, anders. Stadtverordnetenvorsitzender Erik Stohn von der SPD.
Ich und viele andere Stadtverordnete empfinden es mittlerweile wirklich als Belastung, weil wir nur noch einen Showmeister haben und keinen Bürgermeister, der sich wirklich um die Anliegen kümmert. Er steckt hier wirklich in kein Thema mehr drin, wirkt hier gar nichts mehr. Und das Einzige, was er macht, ist spalten. Und damit kommt die Stadt nicht voran. Das lastet wirklich auf dieser Stadt.
Ob AfD-Parteitage in der Stadt oder offenkundige Sympathie mit der Blauen Partei. Auch der Jüterbogger CDU-Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum ist nicht überrascht vom Schritt des Bürgermeisters.
Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Er hat ja immer gesagt, dass er parteilos ist, hat aber in der Vergangenheit immer AfD-Positionen inhaltlich vertreten. Aber ich möchte natürlich auch noch mal dazu sagen, Fakt ist, die Jüterbockerinnen und die Jüterbocker wollen nicht, dass eine AfD-Politik in der Stadt stattfindet. Das haben sie auch noch mal bei Wahlen deutlich gemacht.
Bei der letzten Landtagswahl wählten sie deutlich rot. Die SPD lag sowohl bei den Erst- als auch den Zweitstimmen vorn. Doch es ist durchaus legitim, dass ein parteiloser Politiker in eine Partei eintritt oder sie wechselt. So geschehen auch in Frankfurt-Oder. Doch in Jüterbog muss man nun vorerst einen AfD-Bürgermeister akzeptieren.
Informationen waren das von RBB-Reporterin Magdalena Bienert. Aus Hennigsdorf, aus Seelow, dem Beutzenburger Land oder Großräschen, aus mehr als 150 Orten sind heute die Bürgermeisterinnen und Amtsdirektoren nach Frankfurt gekommen zur Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. Im Mittelpunkt Bilanz ziehen und die Erwartungen formulieren an die sich abzeichnende neue Landesregierung aus SPD und BSW. Dazu Thorsten Südow aus der RBB 24 Landespolitik.
Trotz Ampel aus in Berlin und massig Wahlvorbereitungsaufgaben von den Bürgermeistern und Amtsdirektoren in Brandenburg war beim Jahrestreffen in Frankfurt an der Oder kaum Pessimismus, sondern eher Zuversicht zu hören. Wir schaffen vor Ort eine Menge, schildert Manuela Sass, CDU-Bürgermeisterin der 27.000 Einwohnerstadt Werder an der Havel.
Werder ist in den letzten Jahren eine sehr stark wachsende Stadt gewesen. Der Zuzug hat uns vor Herausforderungen gestellt, die haben wir bewältigt. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, auskommen und dass wir, Stichwort kommunale Wärmeplanung zum Beispiel, meistern. Wir sind eine Stadt mit 8 Ortsteilen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und wir denken, dass wir da Werder auf den richtigen Weg bringen.
Auf dem richtigen Weg sieht sich auch die Kreisstadt Seelow im Oderbruch. Dort werden Wärmepumpen mit regionalem Windstrom das neue Wohngebiet heizen. Fazit: Vieles funktioniere in Städten und Gemeinden gut, sagt Oliver Herrmann vom Städte- und Gemeindebund und Bürgermeister der Prignitzstadt Wittenberge. Voraussetzungen seien eine nicht einbrechende Wirtschaft, gute Steuereinkünfte und weiterhin Finanzmittel vom Land.
Die Herausforderung Klimaschutz, Transformation, dann nach Dresden wieder in den Vordergrund gerückt, die Infrastrukturen, also Straßen, Brücken, die Sozialinfrastrukturen, Schulen, Kitas, die Herausforderungen sind ja nicht weniger geworden. Und das übereinander zu kriegen, da haben wir alle als Bürgermeister großen Respekt.
Von der neuen, sich abzeichnenden Landesregierung aus SPD und BSW in Potsdam erwarten die Gemeinden und Städte praktikable Lösungsvorschläge.
Wir brauchen eben nicht eine Reform wie das letzte Kita-Gesetz, was dann im Prinzip nicht umsetzbar war. Und wir brauchen nicht eine neue Reform der Kommunalverfassung, die uns das Leben schwer macht. Wir brauchen kleine, pragmatische Lösungen für den Alltag.
Der angesprochene SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke lobte die Rathauschefinnen und Chefs für ihren Einsatz vor Ort in immer rauer werdenden Zeiten. Das Land Brandenburg werde finanziell helfen, aber ohne Wünsch dir was.
In den kommenden Jahren werden wir effizienter werden müssen im Land. Wir werden darüber nachdenken müssen, welche Regelungen wir vielleicht auch nicht mehr brauchen. Wir sind jetzt auch durch die Situation des Landeshaushaltes, der nicht mehr so wachsen wird, wie wir es in den letzten 15 Jahren gewohnt waren, dazu verpflichtet, dieses eben intensiv anzugehen. Und da gibt es auch jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen, die laufen, Einigkeit.
Das sagt Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD im Beitrag von Thorsten Südow. Polizei und Feuerwehr sind in Berlin oft im Einsatz und oft überlastet. Das soll sich ändern, dank der kooperativen Leitstelle. Die soll spätestens 2029 in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten hatten sich zuletzt stark verzögert. In Lankwitz wurde am zukünftigen Einsatz- und Lagezentrum aber heute immerhin richtfest gefeiert. Ann-Christine Schenten aus der RBB 24 Landespolitik war dabei.
Sie leben hoch, hoch, hoch.
Drei Gläser Sekt braucht es, damit Berlin dem neuen Einsatz- und Lagezentrum der kooperativen Leitstelle etwas näher ist. So oft wird angestoßen, dann darf ein Kran den Richtkranz aus grünen Tannenzweigen und rot-weißen Bändern anheben. Der Rohbau ist damit fertig. In wenigen Jahren sollen in dem Gebäude Notrufe von Polizei und Feuerwehr zentral bearbeitet werden, erklärt Innensenatorin Iris Spranger.
Wir bauen hier eine kooperative Leitstelle, wo sich alles vereint. Sonst haben wir ja getrennt Polizei und Feuerwehr. Hier wird alles vereint. Und das werden die Berlinerinnen und Berliner natürlich auch in Notsituationen dann merken, in Katastrophenfällen, in Notsituationen, wenn sie selber in Not sind. Das heißt also, es läuft hier auf mit bester Technik. Und das ist wichtig für insgesamt Berlin.
Zur kooperativen Leitstelle werden später auch zwei neue Gebäude der Berliner Feuerwehr in Charlottenburg gehören. Das kostet allerdings 297 Millionen Euro, will Berlin aktuell für das Projekt ausgeben. Ursprünglich waren mal 80 Millionen geplant. 2011 hatten die Planungen begonnen. Dann gab es Verzögerungen. Die Gewerkschaft der Polizei äußerte schon Befürchtungen, es könnte zu einem zweiten BER werden. Bausenator Christian Gäbler sieht den Zeitplan jetzt aber optimistisch.
Naja, bis 2028/29 werden alle drei Teile in Betrieb genommen. Wir haben ja außer diesem, was der größte Bestandteil ist, auch noch in Charlottenburg bei der Feuerwehr zwei Teilprojekte. Und da geht das letzte dann tatsächlich 2029 in Betrieb. Hier sind wir hoffentlich früher so weit, dass wir dann mit der technischen Ausstattung auch hier die Arbeit der Leitstelle der Polizei vor allen Dingen voranbringen können.
Bei der Berliner Polizei gehen jeden Tag rund 3.700 Notrufe ein. Für die aktuellen Leitstellen oft eine Herausforderung. Das soll sich mit der kooperativen Leitstelle ändern. Einen offiziellen Einzugstermin gibt es aber noch nicht.
Soweit Ann-Christine Schentin aus der RBB 24 Landespolitik. Die letzten goldenen Oktobertage sind vorbei. Wer jetzt früh zur Arbeit fährt, macht sich im Dunkeln auf den Weg und kommt meist auch im Dunkeln nach Hause. Die Tage werden kürzer. Da steigt das Unfallrisiko. In Brandenburg finden deshalb gerade die Tage der Sichtbarkeit im Straßenverkehr statt, initiiert vom Netzwerk Verkehrssicherheit. Wie es um das Unfallrisiko in Berlin steht und wie wir sicher durch die dunklen Monate kommen, RBB24-Reporterin Annette Miersch hat nachgefragt.
Grauer Himmel, Nebel, Regen, frühe Dämmerung, dazu beschlagene Autoscheiben oder Brillen. Das Sehen und Gesehenwerden funktioniert in den Monaten November und Dezember nur eingeschränkt. Am stärksten gefährdet sind dadurch Fußgänger, weiß Carsten Bähn von der Verkehrsunfallprävention der Berliner Polizei.
Der Jahresdurchschnitt von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fußgängern ist bei 193. Und wenn man sich jetzt die Monate November und Dezember betrachtet, dann liegen sie mit 220 und 243, deutlich drüber über den Jahresdurchschnitt.
Ansonsten hilft uns alles, was uns sichtbarer macht. Da sind sich Verkehrsexperten einig. Also helle Kleidung und Reflektoren an Jacken, Rucksäcken zum Beispiel. Das schützt Radfahrer und Fußgänger und hilft den Autofahrern entscheidend, sagt ADAC-Sprecherin Melanie Mikula.
Denn gerade bei schlechten Sichtverhältnissen ist ein Fußgänger, der nicht gut gekleidet ist, also dunkel gekleidet ist, erst aus rund 25 Metern Entfernung für den Autofahrer zu erkennen. Mit Reflektoren beispielsweise oder reflektierendem Material verbessert sich die Sichtbarkeit auf bis zu 140 Meter.
Mit Reflektoren an der Alltagskleidung rechnen aber sollte man auf keinen Fall. Dafür gibt es keine Pflicht. Umso wichtiger ist es jetzt für Fahrzeughalter, die Lichtanlage zu prüfen und die Fahrweise den kurzen, dunkleren Tagen anzupassen. Das gilt nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Radfahrerinnen und Radfahrer. Die sollten ebenfalls auf gutes Licht achten, warnt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC Berlin. Sprecher Karl Grünberg liegt da ein Hinweis sehr am Herzen.
Ich sehe häufiger Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mit so einem kleinen blinkenden Licht. Und das bitte auf gar keinen Fall verwenden, weil diese blinkenden Lichter sind a. nicht erlaubt und b. wird man damit wirklich schlecht gesehen von Autofahrerinnen und Autofahrern. Da braucht man wirklich ein kräftiges Licht, damit man da auch dann gesehen wird tatsächlich.
Funkeln im Dunkeln allein reicht also nicht.
Der Bericht von Annette Mirsch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Seit kurzem klingt wieder Live-Musik aus dem braunen alten dreistöckigen Haus in der Köpenicker Hirschgartenstraße 14. Die Band Big Brothers probt auf der schwarzen Bühne des legendären ABC-Clubs. Wer seine Jugend in Köpenick verbracht hat, der wird sich bestimmt an viele wilde Disco-Nächte und Konzerte hier erinnern. Zu DDR-Zeiten hieß der Club Arthur Becker Club, nach der Wende ABC Rocks. Vor über 10 Jahren musste der Kultclub dann schließen und nun erwacht er endlich wieder zum Leben, ist geöffnet. Auch dank des Engagements vieler Köpenicker wie Miriam Ebitz vom Verein Rabenhaus.
Also hier wurde ganz wild getanzt und es war immer überbelegt, weil die Leute immer von hinten rum auch noch Leute reingelassen haben. Und mir war das zu viel Gedränge. Also ich war eher zu den Konzerten da.
Die bekanntesten DDR-Bands wie City oder Pudis haben hier ihre ersten Konzerte gespielt. 2012 musste der ABC-Club dann schließen, wegen massiver Sparmaßnahmen. Ein Jahrzehnt lang kämpfte die Gesellschaft für Stadtentwicklung darum, das Haus wieder zu eröffnen. Der Projektentwickler der Gesellschaft, Jürgen Lindner, ist glücklich, dass es trotz eines sehr langen Wegs endlich geklappt hat.
Hat sich denn einige Jahre hingezogen? Bis wir dann jetzt in 23 halt die Baugenehmigung bekommen haben, sodass dann halt irgendwie der Saal jetzt halt vermietet wurde.
Der Köpenicker Verein Rabenhaus und die alte Möbelfabrik kümmern sich um das Programm. Und das ist bunt gemischt, erzählt Miriam Ebitz.
Das Spektrum dessen, was wir jetzt inzwischen hier vor Ort anbieten, ist für die gesamte Nachbarschaft. Also wir haben von Puppenspiel über Konzerte, Lesungen, aber eben auch Konferenzen. Was ich ganz besonders gut finde, sind die jungen Bands. Wir haben ganz viele junge Bands, die sich hier ausprobieren können. Und ganz oft bin ich dann total überrascht, was für tolle Musikerinnen wir hier im Stadtbezirk haben.
Im Vorderhaus sollen 12 Künstlerateliers entstehen. Davor muss aber noch saniert werden. Das geht nur mit Senatsförderungen und die sind noch nicht bewilligt. Im Moment stehen die Räume noch leer. Die weißen Wände sind mit jeder Menge Sprüche in Rot und Schwarz besprüht. ABC-Mörder steht da zum Beispiel. Und Miriam Ebert zeigt noch auf einen anderen Schriftzug.
Das sind die Union-Fans gewesen, die ihrem Frust sozusagen ein Zeichen gesetzt haben, dass sie hier raus mussten. Hier, da sieht man es ja, 31.12.2012, Abrissparty. Da mussten sie raus und dann haben sie hier nochmal Kante gegeben.
Im hinteren Gebäude im Club ist Peggy Strutzke eingetroffen. Die Köpenickerin kümmert sich ehrenamtlich um die Bar. Ohne die vielen Freiwilligen könnte der Saalbetrieb nicht laufen.
Mir liegt natürlich auch was an diesem Ort, da ich auch aus meiner Jugend hier Verbindung her habe. Bin hierher gekommen, ich glaube, es war so 1990, 91. Da habe ich hier in der Theatergruppe mitgemacht, als Jugendliche. Und ja, bin auch dann irgendwann später auf Discos hergegangen, Konzerte. Und das verbindet mich halt. Ich möchte es gerne unterstützen.
Ende 2025 soll dann endgültig alles fertig sein im Gebäude. Miriam Ebetz und Jürgen Lindner wissen, es gibt noch viel zu tun. Ihre Wünsche und Hoffnungen?
Der Idealfall ist, dass wir noch mehr hauptamtliches Personal mit einbringen können.
Das war mittelfristig oder möglichst kurzfristig. Einen Ort hier hinbekommen, der irgendwie, sag mal, der Nachbarschaft einfach gut tut.
Der Veranstaltungskalender im Saal ist auf jeden Fall voll. Am 13. Dezember zum Beispiel, da tobt der ABC-Club wieder mit den Big Brothers.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.